Ich rede heute mit Lucius Meisser. Lucius, der ist der Präsident von Bitcoin Swiss. Die kennt man von ihrem großen Plakat über Bitcoin am Zürcher Flughafen, das immer wieder auch auf Twitter auftaucht, wenn dort Touristen landen, denen das auffällt. Und er ist zuletzt eben auch aufgefallen, weil er bei der Hauptversammlung der Schweizerischen Notenbank aufgetreten ist und gesagt hat, wie wär's, wenn ihr Bitcoin kauft? Und der Präsident dann darauf gesagt hat, naja, wir könnten schon, aber wir tun es bisher nicht. 21 Millionen Stück, mehr wird es nicht geben. Diese absolute Knappheit, das macht Bitcoin für viele Menschen als Sparvehikel, als Investitionsvehikel interessant. Und dafür eignet sich natürlich ein regelmäßiger Sparplan sehr gut, nach dem Motto Set and Forget. Coinfinity, das ist der erste Bitcoin-Broker in Österreich, das ist dein langfristiger Partner bei der Bitcoin-Reise. Und Sparpläne hat Coinfinity genauso im Programm wie Direktkauf und Lösungen auch für die Verwahrung von Bitcoin. In Graz, da gibt es ein Geschäft, wo man hingehen kann und sich beraten lassen kann. Kundenbetreuung wird überhaupt groß geschrieben und Coinfinity, der Shop und die Betreuer, die sind auch aus der ganzen Welt erreichbar über die Website coinfinity.co. Die Inflation tobt, man kann sich immer weniger leisten, die Geldentwertung ist im Alltag angekommen. Jemand, der das vorhergesehen hat, der davor gewarnt hat, das sind die Fondsmanager und Buchautoren von Incrementum, Marc Wallek und Ronald Stöferle. Sie sind auch die Autoren von den Gold We Trust, dem 400 Seiten Magnus Opum Gold Report, der jedes Jahr neu erscheint in goldwetrust.report. Und in ihren Fonds, da kombinieren sie unter anderem Gold und Bitcoin. Mehr Infos und jede Menge Research zu Sound Money und Inflationsschutz findet ihr auf dem sehr aktiven YouTube-Kanal von Incrementum und auf der Website incrementum.li. Der beste deutsche Bitcoin-Verlag, das ist eindeutig Apricor Media. Dort findet ihr immer die neuesten Bücher, jetzt gerade Fiat Standard von Seferin Amous. Es gibt aber auch Layered Money und den Bitcoin Standard und viele weitere super Bücher aus dem Bitcoin-Space auf Deutsch. Auf apricor.media kann man mit Lightning bezahlen und es gibt sicher auch keine bessere und coolere Art, um Bitcoin-Bücher zu kaufen. Bei uns auf der Website wasbitcoinbringt.com gibt es aber auch Links zu Amazon. Das freut Jeff Bezos, das freut uns und das freut natürlich auch Apricor Media, weil der Amazon Rank, der ist wichtig. Die Bitcoin-Lesestunde, das ist der neue Podcast von Apricor Media. Dort werden die neuesten Texte zum Thema Bitcoin auf Deutsch und mit professioneller Hilfe vorgelesen. Unbedingt reinhören, das ist wirklich super gemacht. Wir haben heute eine Premiere im Podcast. Ich bin erstmals verbunden mit der Schweiz und zwar mit Lucius Meisser. Hallo Lucius.
Hallo, freut mich hier zu sein.
Ich habe dich entdeckt im Internet. Du warst beim Jahreshauptversammlungstreffen der Schweizerischen Notenbank und hast dort vorgeschlagen, die Notenbank sollte doch Bitcoin kaufen. Mir ist das Ganze aufgefallen, weil die Antwort der Notenbank sehr interessant war. Aber lass uns doch zuerst mal dazu kommen, wie du dazu überhaupt kommst. Also wie ist es möglich, dass da ein Bitcoiner bei der Hauptversammlung der Notenbank steht und über Bitcoin spricht?
Die Schweizerische Nationalbank ist die einzige Zentralbank der Welt, die an der Börse gehandelt wird. Also du kannst auch eine Aktie kaufen, der Nationalbank. Da kriegt man zum Beispiel einen Koffer Schokolade zu Weihnachten. Und man kann an der Generalversammlung teilnehmen. Und man hat gewisse Aktionärsrechte, man hat nicht alle Rechte wie bei einer normalen Aktiengesellschaft, aber ein Recht, das man hat, ist, man kann ein Votum machen, man kann sagen, eine Frage stellen, ein Statement machen und dieses Recht habe ich genutzt.
Und das heißt, das war von langer Hand geplant, also ihr habt da einen Brief eingereicht oder eine Anfrage eingereicht und zuerst mal die Aktie gekauft oder habt ihr die extra dafür gekauft?
Die haben wir extra dafür gekauft. Und es gibt noch einen anderen Gesetzesartikel, der sagt, wenn 20 Aktionäre einen Antrag stellen, dann muss darüber abgestimmt werden in der Generalversammlung. Und wir haben also 20 Aktionäre zusammengefunden, die da mitmachen. Und wir haben einen Antrag gestellt, aber auf den wurde dann nicht eingegangen mit der juristischen Begründung, das liege nicht im Kompetenzbereich der Generalversammlung. Unser Antrag war, dass die Nationalbank die operative Bereitschaft erstellen sollte, um Bitcoin kaufen zu können. Aber ich habe dann gedacht, dann nehme ich einen anderen Weg, dann mache ich einfach ein Statement am Ende, weil das geht immer. Das gibt dann keine formale Abstimmung, sondern einfach diesen Kommentar.
Kannst du uns berichten, was die Antwort des Präsidenten der Nationalbank war?
Genau, also die Antwort war erstaunlich positiv. Er hat gelächelt, wenn ich mich korrekt erinnere. Er hat gesagt, ja, zum jetzigen Zeitpunkt ist es noch zu volatil und noch zu wenig liquide. Er hat es aber immer auf den jetzigen Zeitpunkt bezogen. Das heißt, er hat es bewusst offen gelassen für die Zukunft. Und er hat gesagt, operativ wäre es kein Problem. er habe da keine Bedenken, dass diese Schweizer Nationalbank auf den Knopf drücken könnte und Bitcoins kaufen.
Das war von euch sehr schlau gemacht, dass ihr da wirklich konkret nachfragt oder konkret vorschlägt, wenn ihr schon nicht kaufen wollt, dann macht wenigstens die technische Vorbereitung. Das heißt, was er eigentlich gesagt hat, ist, die Schweizerische Nationalbank ist in der Lage, tatsächlich technisch oder wie auch immer eine Bitcoin-Allokation herzustellen.
Genau, und das ist schon mal eine gute Nachricht.
Das ist eine gute Nachricht, aber hast du da andere Reaktionen im Hintergrund bekommen? Also wurdest du darauf angesprochen?
Es gab dann noch ein paar andere Voten, ich glaube, etwa 3 Voten, die gesagt haben, die Nationalbank solle mehr grün ESG-Investing machen. Und dann am Schluss kam noch jemand ganz seltsam, der Bitcoin frontal angegriffen hat und gewettert hat gegen die Krypto-Oligarchen. Er hat gesagt, es sei sehr gefährlich und die Nationalbank solle Bitcoin verbieten oder dafür sorgen, dass der Markt zusammenbricht. Das war seine Forderung.
Okay, dann habe ich jetzt mehrere Fragen. Erstens, wie hat die Nationalbank darauf reagiert?
Nicht groß, also die ist da gar nicht recht drauf eingegangen.
Okay, und zweitens, bist du ein Krypto-Oligarch?
Nein, der Begriff passt einfach nicht. Natürlich gibt es für unterschiedliche Vermögensverteilungen, auch in Bitcoin und anderen Kryptowährungen, aber ein Oligarch ist ein politischer Begriff von jemandem, der gerade eben nicht aus einem neu entstehenden Business etwas erwirtschaftet hat, sondern irgendwie durch politische Klüngeleien zu seinem Reichtum gekommen ist.
Genau, und außerdem natürlich, wir wissen alle, also gerade im Kryptobereich, gerade die Terra-Geschichte hat uns wieder gelehrt, es gibt natürlich viele Schattenseiten, das ist gar keine Frage. Deswegen bleiben wir heute auch ganz klar bei Bitcoin, das war ja auch das Thema bei der Jahreshauptversammlung. Du bist Chairman, Verwaltungsratpräsident von Bitcoin Suisse. Bitcoin Suisse ist einer der ältesten Bitcoin- und Krypto-Firmen und Händler, weil ihr seid ja nicht nur ich kann nicht nur verkaufen und verkaufen, ihr seid auch im Zahlungsbereich tätig und dazu kommen wir alles. Aber kannst du uns mal erzählen, was Bitcoin Suisse denn ist und wie du dort gelandet bist?
Bitcoin Suisse ist der älteste und größte Bitcoin-Broker der Schweiz. Bitcoin Suisse wurde 2013 von Niklas Nikolaisen gegründet. Vielleicht hast du den auch schon gesehen, der sieht ein bisschen aus wie ein Pirat und kommt ursprünglich aus Dänemark und ist ein großer Visionär. Er ist noch früher zu Bitcoin gekommen als ich und ich bin dann 2017 dazugekommen, als er die Firma professionalisiert hat. Und Bitcoin Suisse macht neben dem Brokerage, machen wir eine Custody natürlich, das gehört zu, wir sind sehr groß im Staking, wir gehören zu den größten Stakern der Welt. Und wir machen eben auch noch in Payments und nebenbei machen wir noch diese Bitcoin Certificates. So, das ist, da ist ein Bitcoin drauf auf einem Paper Wallet.
Das ist so das berühmte Rubbellos, oder?
Genau. Das gibt es auch für Ether.
Ah, verstehe, okay. Und ihr seid der älteste, Bitcoin Suisse ist, glaube ich, aufgefallen. Ich weiß nicht, ob es das noch gibt, aber in Zürich am Airport gibt es ein großes Plakat, oder? Das ist von euch.
Genau, wir haben Terminal 1 haben wir gebucht, da hat es überall Plakate von uns.
Was steht da nochmal drauf? Da steht irgendwas Besonderes drauf.
Ah ja, das ist das beim Parkplatz, über 4 Stockwerke hinweg ein großes Plakat, the Asset of the Decade, also the best performing asset of the last decade, weil wenn man Bitcoin Anfang des letzten Jahrzehnts, 2010 gekauft hat, dann da gab es wenig kein Investment, das da besser war.
Absolut. Und dieses Plakat spreche ich deswegen an, weil so alle paar Monate taucht es mal wieder auf Twitter auf. Und wenn jemand in Zürich am Airport landet, dann kommt dieses Foto. Es ist immer wieder ein neues Foto, aber immer wieder dasselbe Motiv. Also das funktioniert ganz gut, ja. Ihr seid auch in Zug, glaube ich, beheimatet im berühmten Crypto Valley.
Genau.
Wie ist derzeit die Stimmung? Wir sind jetzt im Bärenmarkt, es ist jetzt nicht dein erster Bärenmarkt, aber wie ist denn die Lage? Gib mir mal einen Bericht, bitte.
Die Stimmung ist noch okay. Ich denke, der Bärenmarkt hat noch nicht voll eingeschlagen. Es gibt auch noch keine Entlassungen oder so. Also man hört jetzt zum Teil von Coinbase oder von amerikanischen Anbietern, dass die jetzt den Rotstift ansetzen. Das ist zumindest bis jetzt noch nicht passiert. Wir sind insgesamt, ist das Crypto Valley hat ein bisschen an Geist verloren. Wir waren sehr weit vorne dabei. Wir hatten die Ethereum ist aus dem Kryptowelle heraus entstanden. Wir haben andere große Firmen, die hier entstanden sind. Aber es ist nicht mehr an der Spitze der neuesten Entwicklung. Also es gibt viele andere Standorte, die aufgeholt haben. Und da müssen wir auch wieder daran arbeiten, dass wir ein bisschen mehr Innovation hier machen.
Also dafür gibt es aber Bewusstsein, weil gerade wenn die Schweiz ist ein wichtiger Finanzplatz, Crypto Valley gibt es schon länger. Also ich habe immer den Eindruck, die Schweiz ist, was Bitcoin und auch Krypto im Allgemeinen betrifft, wie 10 Jahre voraus.
Es gibt ein paar Punkte, wo wir sehr voraus sind. Zum Beispiel gibt es ein Gesetz, das erlaubt, Aktien als Token auszugeben. Und dieses Gesetz, würde ich sagen, ist weltweit das Beste. Es gibt Firmen, die kommen aus der ganzen Welt nach Zug, weil sie diesen Standort den besten halten für diesen Use Case. Aber es gibt andere Use Cases, bei der die Schweiz nicht so gut ist. Zum Beispiel haben wir keinen der großen Exchanges bei uns. Wir haben weder Bitfinex noch Bitstamp noch Coinbase. Wir haben uns als Broker, aber wir haben keinen bedeutenden Exchange. Wir haben Swissborg, die recht groß sind, aber die operieren mit einer Lizenz aus Osteuropa. Und hier ist der Hintergrund ein bisschen, dass wir zwar in gewisser Hinsicht sind wir sehr weit fortgeschritten, aber in anderen Bereichen sind wir, wo es eben in der Regulierung sind wir auch sehr weit fortgeschritten. Ich sage jetzt weit, weil es eine ungünstige Entwicklung ist in gewissen Bereichen. Zum Beispiel ist es fast nicht möglich, unter den heutigen Rahmenbedingungen einen guten Stablecoin zu emittieren. Weil die FINMA sagt, wenn man als direkt beaufsichtigter Finanzintermediär ein Stablecoin emittiert, dann muss man jeden einzelnen Inhaber identifizieren. Also eigentlich verlangt sie ein Whitelisting oder ein Allow-Listing. Und das ist natürlich, das funktioniert dann nicht mit DeFi. Und das gibt also noch genug Arbeit, um auch hier zu lobbyieren und zu versuchen, die Regeln zu verbessern.
Jetzt habe ich das richtig verstanden, dass ich Coinbase gar nicht nutzen kann in der Schweiz?
Natürlich kann man das nutzen in der Schweiz, aber Coinbase operiert nicht aus der Schweiz heraus.
Okay, also das ist der Anspruch der Schweiz, gleich Coinbase überhaupt als Ganzes in die Schweiz zu holen. Weil ich dachte mir zuerst, okay, Coinbase, ja, okay.
Nein, also das wäre eigentlich mein Anspruch, wenn wir sagen, wir sind einer der besten Standorte der Welt. Warum hat keinen der großen Exchanges das Hauptquartier in der Schweiz? FTX hat nun angekündigt, in der Schweiz was zu machen, aber mit einer zypriotischen Lizenz. Also ist offensichtlich ist nicht alles perfekt, wenn es auch recht gut ist.
Es gibt noch zwei kleinere Bitcoin-Only-Startups, glaube ich, Pocket und Relay.
Ja, Relay kenne ich gut. Die nutzen eine interessante Ausnahme. In der Schweiz hat lange gegolten, man kann 5.000 Franken pro Tag einwechseln ohne formales KYC. Das ist, wenn man angelehnt an die Geldwechselstuben, am Flughafen, da kann man auch einfach 5.000 Franken oder Euro einwechseln, ohne dass man da lange identifizieren muss. Und das hat aber die FINMA Schritt um Schritt verschärft. Dann hat sie gesagt, es sind nur noch 1.000 Franken am Tag und jetzt der neueste Schritt war 1.000 Franken im Monat und das wird jetzt ein bisschen debattiert, wie das wirklich anzuwenden ist. Aber man sieht hier eine zunehmende Verschärfung der Regeln. Relay bereitet natürlich ein bisschen Probleme und die argumentieren jetzt zu Recht, es ist nicht ein Bankomat mit Bargeld, den wir betreiben, sondern es ist nur eine App, da sind die Risiken anders. Und das ist in der Theorie gilt bei der Geldwäschereibekämpfung der risikobasierte Ansatz, also man sollte immer beachten, was ist das Risiko, und wenn man argumentieren kann, das Risiko ist objektiv nicht so hoch, dann sollte auch mehr erlaubt sein.
Aber KYC ist etwas, das man im Grunde auch durchführen muss, oder? Oder kann ich in der Schweiz Bitcoin kaufen, ganz ohne KYC?
Nur für minimale Beträge. Bis 1.000 Franken im Monat, soweit ich weiß. Aber in diesem Geschäft sind wir nicht mit Bitcoin Swiss, weil Bitcoin Swiss machen wir volles KYC. Und das ist auch, vieles ist ein bisschen strenger. Also die ausländischen Konkurrenten, die machen zum Teil noch Selfie-Onboarding und das ist in der Schweiz schon lange nicht mehr zulässig. Da muss man Video-Onboarding machen.
Okay. Du hast dich vorher beklagt, dass es keine große Börse in der Schweiz gibt. Also Bitcoin Swiss ist seit 2013 dabei. Das hätte ja das sein können und ihr seid ja auch relativ groß, oder?
Wir sind relativ groß, aber wir sind keine Börse. Wir sind ein Broker, das ist nicht das Gleiche. Wir führen kein eigenes Orderbook, sondern wir gehen bei jedem Kundenauftrag im Hintergrund auf eine der existierenden Börsen. Auf kann Coinbase sein, kann Bitfinex sein, kann Kraken sein, wo gerade der beste Preis ist.
Verstehe, das heißt und diesen Anspruch, eine Börse draus zu machen, hat es nie gegeben?
Nein, das war nicht unser Fokus, weil das ist... Also es gibt andere, die das, in diese Richtung gegangen sind, aber bei uns haben wir uns auf das Brokerage fokussiert und das Orderbook und den ganzen Aufwand mit der Börse haben die anderen überlassen.
Ihr habt rund 300 Mitarbeiter, habe ich gesehen, davon ein ungefähr 40 bis 50 in Dänemark, der Rest in der Schweiz, ein paar in Liechtenstein. Und was ihr auch macht, ist Zahlungsabwicklung. Wie ist denn das mit den Steuern in der Schweiz? Man liest immer so, ich kann hier zahlen, da zahlen. Zahlst du deine Steuern in Bitcoin?
Ich bezahle in Schweizer Franken, weil im Kanton Zürich sind nur Schweizer Franken akzeptiert. Im Kanton Zug kann man mit Bitcoins bezahlen. Und das wird auch gemacht. Also das ist nicht nur Marketing. Es gibt auch Leute, die bezahlen ihre Steuern mit Kryptowährungen. Und da sind wir der Zahlungsdienstleister, das heißt, der Zug benutzt uns, Bitcoin Swiss, als Zahlungsdienstleister, die das dann einwechseln, weil die Steuerbehörde, die will nicht Bitcoin behalten, die will das in Schweizer Franken irgendwo ablegen können.
Und habt ihr dann der Steuerbehörde auch gesagt, warum behält ihr das nicht in Bitcoin? Hier, wir haben gleich eine Custody-Lösung auch für euch.
Ja, das ist, ich denke, ist schwierig zu verkaufen, ja. Weil die Buchhaltung ist in Schweizer Franken, die behalten auch nicht die Euros, wenn jemand in Euro abrechnet. Also das wird immer in die Landeswährung umgerechnet.
Können wir nochmal zurückkommen zu der Frage, weil dein Auftritt bei der Notenbank, ja, war das reines Marketing oder hast du das ernst gemeint?
Nein, das ist mir ernst. Ich glaube, wir sind jetzt an einem Zeitpunkt, wo die Inflation eine reale Gefahr darstellt. Wir reden ja seit 10 Jahren, dass Inflation droht wegen den tiefen Zinsen und jetzt ist sie da. Und die Schweizer Nationalbank, die hat irrsinnige Reserven angehäuft. Also die Reserven sind etwa 1.000 Milliarden und davon ist etwa 40% in Dollar und 40% in Euro. Und das bedeutet, wenn der Euro runtergeht, dann gibt es große Bilanzverluste bei der Zentralbank ich habe dort angeregt, eigentlich wäre es besser, Bitcoin zu halten und nicht Euro, weil der Bitcoin wird bietet langfristigen Inflationsschutz. Das ist das Argument.
Aber die Notenbanker, also hast du schon mal einen Notenbanker gefunden, der das auch nur verstanden hat? Oder?
Ich denke, das Argument ist nachvollziehbar. Das Hauptproblem ist, dass wir das noch nicht sehen in den kurz- bis mittelfristigen Trends. Bitcoin ist sehr volatil. Bitcoin bewegt sich vor allem mit der Nasdaq, weil viele Leute benutzen das wie einen Tech-Titel. Die kaufen es, wenn sie auch als Ersatz für eine Netflix-Aktie oder so und verkaufen es dann auch wieder gleichzeitig, wenn sie eine. Und daher ist der Inflationsschutz nicht so direkt sichtbar. Aber allein aufgrund der begrenzten Menge sollte es langfristig einen gewissen Inflationsschutz geben. Zumindest im Vergleich zu einer Währung, die von einer Nationalbank geführt wird, die sehr viel Geld druckt und damit auch Staatsausgaben finanziert, wie das die EZB macht.
Deine Hauptsorge ist nicht der Dollar, sondern der Euro, gell?
Das ist natürlich näher. Und rein die amerikanische Wirtschaft, der geht es viel besser als der europäischen, weil der Krieg, der zurzeit herrscht, der trifft uns natürlich härter.
Und das heißt, du befürchtest, dass der Euro länger weich bleibt und noch stärker inflationiert wird als der Dollar?
Ja, das ist meine Befürchtung. Ich denke, langfristig wird der Euro weniger wert sein als der Dollar. Aber auch der Dollar ist, der war mal 5 Franken wert und heute ist er unter 1 Franken.
Aber du hast vorher erwähnt, die Notenbank müsste kaufen zum Inflationsschutz. Sie könnte ja zum Beispiel auch, was in ihrer Macht stünde, oder die Schweizerische Notenbank hält, glaube ich, immer noch 1.000 Tonnen Gold. Also sie könnte ja auch Gold kaufen, nicht? Das tut sie ja auch nicht.
Ja, Gold wäre auch eine Alternative. Das ist die gleiche Kategorie wie Bitcoin. Beides wirft keine Rendite ab, aber es gibt es nur beschränkt und es ist eine Krisenreserve. Und ich würde sagen, sie ist sicher werthaltiger als als eine Euro-Anleihe mit einer negativen Realrendite. Wenn man das ausrechnet, das ist der tief negativ, 8% Inflation und dann ein halbes Prozent Zins, dann ist man 7,5% negativ.
Genau, es ist derzeit ist es ganz dramatisch. Und du hast ja auch gesagt, es ist jetzt vielleicht kein aktiver Inflationsschutz, weil es ein bisschen traded wie ein Nasdaq, aber die Wahrheit ist auch, also wir haben 3.000 Euro gesehen ungefähr 2020 beim Corona-Crash und dann ist es auf 60.000 draufgegangen. Also es hat schon reagiert auf die monetäre Inflation oder etwa. Siehst du das anders?
Also eigentlich müsste man sagen, die Währung reagiert auf die Inflation. Der Euro reagiert, weil er runtergeht, der Dollar reagiert, weil er runtergeht und der Bitcoin bleibt einfach, aber ist natürlich den Schwankungen des Marktes unterworfen und ist aus vielen Gründen volatil. Es gibt viele selbstverstärkende Dynamiken, also zum Beispiel, stell dir vor, du bist ein Miner und du meinst 10 Bitcoins am Tag. Und jetzt, du hast Kosten und du musst 5 Bitcoins pro Tag verkaufen, um die Kosten zu decken und die anderen 5 behältst du. Wenn jetzt der Kurs des Bitcoins runtergeht, dann musst du plötzlich 8 oder 9 oder sogar 10 alle Bitcoins verkaufen, um deine Kosten zu decken. Das heißt, wenn der Kurs runtergeht, dann müssen die Miner mehr verkaufen, dann geht der Kurs erst recht runter. Und umgekehrt, wenn der Kurs raufgeht, dann kannst du als Miner plötzlich deine Kosten decken, indem du nur 2 oder 3 Bitcoins verkaufst und dann kommen weniger auf den Markt und dann steigt der Preis erst recht. Es hat ist so ein Teufelskreis. Wenn es runtergeht, dann geht es erst recht runter. Wenn es raufgeht, geht es erst recht rauf. Und dann gibt es natürlich noch die ganze emotionale Dimension, wenn die Leute sich dem Herdentrieb anschließen und dem Trend hinterherrennen.
Es ist schon faszinierend, es ist auch nicht mein erster Bärenmarkt. Ich bin jetzt noch nicht so lange dabei wie du, aber ich habe schon lange miterlebt. Und die Psychologie ist unglaublich. Also alles, was vor 4 Monaten noch großartig war, jede Idee, die mit Bitcoin zu tun hatte, war genial, ist jetzt die schlechteste Idee aller Zeiten. Niemals anfassen ist jetzt das Motto. Also es ist die Menschen, und ich kenne das auch als Journalist, also du willst hören, wenn es raufgeht, wollen alle, wenn es runtergeht, ein paar, und wenn es unten ist, dann wenn es günstig ist, will niemand davon wissen. Ja? Sind wir schon ganz unten, glaubst du?
Nein. wenn sich der Zyklus wiederholt, es gibt diesen 4-Jahres-Zyklus, dann kann man gut noch ein halbes Jahr oder so abwarten, bevor man wieder einsteigt.
Gut, also wir nehmen jetzt auf Anfang Juni, das muss man jetzt dazu sagen, weil wenn wir die Folge vielleicht erst in 4 Wochen bringen, dann verrechnen sich die Zuhörer dann und es ist sowieso nicht not financial advice, muss man auch dazu sagen, ja. Aber du meinst, der Sommer wird nochmal rumpelig?
Zumindest sehen wir keinen steilen Anstieg. Das würde mich überraschen.
Beobachtest du? Okay, jetzt fangen wir mal von vorne an. Du bist seit wann bist du bei Bitcoin dabei?
2011.
Was war der Moment, was dich dazu gebracht hat?
Ich habe auf Reddit darüber gelesen und mein Hintergrund ist Informatik und ich habe meinen Master in Distributed Systems gemacht. Das heißt, ich hatte ein bisschen ein Sensorium, um zu merken, das ist was Spannendes. Und ich habe gedacht, ich will auch ein paar Bitcoins haben. Da war der Bitcoin noch unter einem Dollar und dann habe ich aber ich habe Mt. Gox nicht recht getraut und es ist eine Weile gegangen, bis ich Bitcoins kaufen konnte und dann war der Kurs schon bei 13 Dollar und dann ist er weiter hochgegangen auf 31 und da habe ich mich schon gefreut und dann ist er im Verlauf von 2012 wieder auf 2 Dollar so zusammengebröselt. Also da hatte ich 80% Verlust. Und danach ist es aber...
Du warst immer noch, in Wahrheit warst du noch 100% im Plus.
Ja, also es ist natürlich, wenn man Mark-to-Market macht, dann ist das ein Verlust. Natürlich erst in den Büchern, aber noch nicht realisiert.
Okay, aber das ist jetzt dann was? 2013 sind wir jetzt oder 2012?
Ja.
Erzähl ein bisschen, also wie ist dann weitergegangen? Du bist Informatiker, so wie 99% aller sehr frühen Bitcoiner. Ja, hast offenbar verstanden, das System funktioniert.
Ja, und dann habe ich Bitcoin Association Switzerland mitgegründet, 2013. Ich habe geholfen, Events mitzuorganisieren. Wir haben ein Treffen gehabt. Ich war Ansprechperson für die Presse, wenn ein Journalist wissen wollte, ob alles korrekt ist, was er geschrieben hat. Oft war es das nicht, aber das ist noch gut, dann konnte ich eingreifen. Und so ist das größer geworden. Ich habe dann aber war nicht sicher, ob das wirklich was wird. Und ich habe noch einen Master gemacht in Volkswirtschaft. Ich bin da nicht gleich in die Kryptoindustrie Vollzeit tätig gewesen. Und hat dann die ICO-Welle gegeben. Und dann habe ich da wieder mich intensiver beschäftigt. Und ich habe auch angestoßen, dass man eigentlich die Blockchain benutzen sollte für Wertschriftenhandel. Also für Aktien und Anleihen und alle diese Titel, die heute zum Teil an der Börse sind, aber man muss sich bewusst sein, eine kleine Spitze des Eisbergs. In der Schweiz gibt es über 100.000 Aktiengesellschaften und davon sind 230 an der Börse. Das heißt, 99,8% sind privat gehalten.
Und die würdest du gerne tokenisieren, oder wie? Die würdest du gerne auf die Blockchain bringen, damit ich sie auch kaufen kann?
Genau, dann kannst du dich bei deiner lokalen Bäckerei beteiligen, wenn du findest, die sind gut. Das ist so eine. Es ermöglicht einen Stakeholder-Kapitalismus, wo man sagt, die Kunden und Mitarbeiter und alle, die nahe einer Firma stehen, die sollen sich da beteiligen können. Das hat es schon früher ein bisschen gegeben, zum Beispiel bei lokalen Brauereien, dass eine Brauerei gesagt hat, jeder, der Aktionär werden will, kann eine Aktie kaufen und es gibt eine flüssige Dividende.
Aber wofür... Das ist auch eine richtige Ausschüttung, nicht?
Ja, das ist dann eine Ausschüttung aus dem Fass bei den Brauereien.
Aber wenn es das früher schon gegeben hat, wozu brauche ich dann jetzt eine Blockchain dafür?
Um den Papierkrieg zu reduzieren. Bei traditionellen Aktien, die nicht an der Börse sind, erfordert jede Übertragung Wettink. Also man muss da mit echter Tinte unterschreiben und jemand muss all die Verträge und Übertragungen sammeln und da Buch führen darüber. Und wenn es irgendwo einen Formfehler gibt, dann ist die ganze Kette kaputt. Also wenn A, B verkauft B, C und so weiter, und man ist dann beim M und man merkt, als K zu L übertragen hat er gar nicht richtig unterschrieben, sondern nur das Bild seiner Unterschrift in einen PDF reinkopiert, dann ist alles danach ungültig. Und dann ist die Aktie stecken geblieben. Und das ist ein riesen Albtraum, das zu managen. Und das skaliert nicht und ist nicht technisch umsetzbar, Aktien oft zu handeln, wenn man nicht im Börsensystem drin ist. Und das ist eigentlich schade, weil das Börsensystem, das ist ja gemacht eigentlich nur für die ganz großen Firmen. Und was ich ermöglichen wollte, ist, dass auch Aktien von kleinen Firmen unkompliziert digital gehandelt werden können. Und da gibt es, da ist eigentlich die Blockchain prädestiniert. Wir sehen auch die ganzen Innovationen. Wir sehen Dinge wie Uniswap. Bei Uniswap dachte ich zuerst, das ist einfach ein Hack, weil ein Orderbook zu viel Gas-Fees kosten auf dem Ethereum-System. Und dann haben die jetzt sich was anderes ausgedacht. Aber eigentlich ist das Orderbook die bessere Lösung. Aber inzwischen denke ich, die Lösung mit dem Liquidity Pool ist viel eleganter und besser, zumindest für illiquide Titel. Da kann man sehr rasch einen Markt erzeugen und das kann man auch nutzen, um irgendwas zu handeln. Eben die Aktien einer lokalen Brauerei, wenn man will.
Wir sind ja hier ich komme quasi aus der Ecke der Bitcoin-Maximalisten. Wir sind sehr, sehr skeptisch, was alles betrifft, was irgendwie mit Ethereum zu tun hat. Und ihr habt sogar mitgeholfen beim Ethereum ICO, habe ich das richtig verstanden?
Genau, da waren wir direkt involviert, also nicht ich persönlich, weil ich war noch nicht bei Bitcoin Swiss, aber der Niklas, der hat da dem Ethereum-Team Pizzas bestellt, als sie kein Geld mehr für Pizzas hatten und also, die waren sehr nahe dran.
Okay, also jede gute Geschichte fängt mit Pizza an, das war schon bei Bitcoin so. Es war übrigens auch so, es ist tatsächlich so, dass die erste elektronische Zahlung im Internet war auch eine Pizza-Bestellung. Also offenbar, wenn du nicht mit Pizza anfängst, dann gehörst du nicht dazu. Okay, das heißt, ihr habt da, und du hast dich damals auch schon mit Ethereum beschäftigt, aber ich würde trotzdem ganz gerne bei Bitcoin bleiben, weil die Wahrheit ist ja die, auch wenn du schon seit 2011 dabei bist, ja, Bitcoin ist ja immer noch eigentlich ein relativ kleiner Markt. Also wie siehst du das in der Schweiz? Wie groß ist da die Exposure der Durchschnittsbevölkerung, sage ich jetzt mal?
Ich würde sagen, die meisten kennen es. Ein paar wenige besitzen ein paar Bitcoins und praktisch niemand benutzt es. Und das ist eigentlich schade, weil ursprünglich, das Paper sagt ja Peer-to-Peer Electronic Cash System. Also ja. Die Absicht dahinter war ein Zahlungssystem, das die Leute benutzen können, um Zahlungen zu tätigen. Und das ist in den Hintergrund getreten. Die meisten Leute, die benutzen, sehen das einfach als Spekulationsobjekt. Und die Anwendung, das ist auch sehr schwierig, das zu realisieren. Oder das Problem bei Krypto ist immer die Benutzerfreundlichkeit, weil es gibt immer diesen Private Key und den wird man nicht los. Also ob der jetzt hier auf der Note ist oder ob der in der App ist oder so. Es ist etwas, und das ist eben die Kehrseite der Kontrolle, sie kommt auch mit Verantwortung, nämlich der Verantwortung, den Private Key sicher aufzubewahren. Und viele Leute wollen diese Verantwortung gar nicht. Die wollen, dass sie, wenn sie Kreditdaten verlieren, jemanden anrufen können und sagen kann, schick mir eine neue. Und da ist auch Lightning hilft da aus meiner Sicht nicht besonders viel. Und es ist mir nicht so klar, unter welchen Umständen Bitcoin als Zahlungsmittel auferstehen könnte oder überhaupt sich durchsetzen könnte. Es gibt natürlich ein paar Nischen, wo es benutzt wird, aber ich denke, gerade in der Schweiz besteht überhaupt kein Leidensdruck. Wir haben eine stabile Währung, die gut funktioniert. Wir haben verschiedene Zahlungssysteme, die funktionieren. Wieso sollte man da Bitcoin benutzen?
Ihr habt noch dazu auch relativ niedrige Steuern.
Ja, das kommt dazu. Und wir haben, was schön ist, und das schätze ich sehr, wir haben steuerfreie Kapitalgewinne. Also wenn jemand privat Kryptowährung kauft und ein Jahr später verkauft, ist der Gewinn steuerfrei.
Aber das Jahr muss, also die Haltefrist ist da oder kann das auch
anhalten? Es gibt keine explizite Haltefrist, aber es gibt so ein Rundschreiben, das sagt, wenn jemand professionell handelt, dann ist der Gewinn steuerbar und professioneller Handel ist unter anderem ein Kriterium ist kurze Haltefristen. Also wenn jemand innerhalb von 6 Monaten die ganze Zeit kauft und verkauft, dann ist das ein Anhaltspunkt, dass die Steuerbehörde sagen könnte, das ist nun professionell, jetzt ist der Gewinn steuerbar.
Also der Einsatz von Bitcoin als Zahlungsmittel scheitert sicher an der Steuer oft. Also wenn ich jetzt da für jeden Einkauf einen Gewinn berechnen müsste, ist das natürlich mühsam.
Das ist bei uns nicht so ein Problem. Also wenn man es als Zahlungsmittel aber in anderen Ländern könnte es ein Problem sein, das stimmt.
Und das Zweite ist natürlich, ja, du hast gemeint, ihr habt in der Schweiz nicht genug Leidensdruck, aber das ist natürlich ein Problem. Also Leidensdruck habt ihr in der Schweiz grundsätzlich keinen hohen, bei wirtschaftlichen Dingen. Aber es gibt natürlich ganz andere Länder auf der Welt, wo Bitcoin und auch Stablecoins sich immer stärker durchsetzen. Ich glaube, das ist relativ gut zu beobachten.
Ja, das ist zu hoffen. Und das ein Szenario, wo Bitcoin natürlich eine Alternative bieten kann, ist das einer Hyperinflation. Und wenn man mit Leuten spricht, die das durchgemacht haben, in Brasilien, Argentinien oder so, die sagen, viele Firmen in der Phase einer Hyperinflation, da ist der CFO, den hat die Hauptaufgabe, alles Geld bis am Abend wieder auszugeben, weil am nächsten Tag ist es weniger wert. Und in einem solchen Szenario würde der Druck zur Bitcoin-Adoption würde nicht vom Konsumenten kommen, sondern von den Händlern, die sagen, die würden dann sagen, wenn du mit Bitcoin bezahlst, kriegst du einen Rabatt, weil die wissen, der Bitcoin hat den Wert morgen noch.
Also es gibt, glaube ich, zwei wichtige Leidenspunkte, die auch den Westen betreffen. Das eine ist Inflation, wie du es gerade erwähnt hast. Und das zweite ist Zensur und Kontrolle. Ja, also die totale Überwachung unseres Zahlungsverkehrs oder auch es geht eigentlich gar nicht so stark um die Überwachung, sondern eher um die Macht, es abzuschalten. Also wenn ich jetzt zum Beispiel aus der Ukraine flüchten will nach Wien, also wir haben viele Flüchtlinge hier, wie bringe ich dann mein Kapital ins Ausland, nicht? Also wie viele Van Goghs kann ich mir in den Kofferraum packen? Ja? Wir reden jetzt hier wirklich auch von Reichen, also ja, es gibt ja auch wohlhabende Ukrainer, so ist es ja nicht.
Ja. Ja, da ist das dann ein Problem und man ist plötzlich vom Zahlungsverkehr abgeschnitten und der Zahlungsverkehr und Geld wird zunehmend auch politisch als Waffe benutzt. Die russische Nationalbank hat ja keine Dollars mehr, es wurde alles eingefroren. Und das ist aus meiner Sicht ein sehr schlechtes Zeichen für den Dollar, weil die Chinesen sehen das natürlich und die Chinesen denken sich, wenn die Amerikaner über Nacht alle russischen Guthaben einfrieren, was machen sie dann mit dem chinesischen Guthaben, wenn wir mal etwas machen, das denen nicht gefällt? Und das erzeugt ein Bedürfnis, da aus dem Dollar rauszugehen, weil der Dollar wird dann zum Risiko oder der Euro, das wird zum Risiko für einen Staat, den zu halten.
Ehrlich gesagt, dass der Euro da mitgegangen ist, ist für mich bis heute ein Rätsel, dass die Europäer da mitgegangen sind. Ja, aber gut, es ist nun mal so. Also aus rein währungstechnischer Sicht, aus politischer Sicht kann ich das verstehen, aber es war immer das Ziel des Euro, eine Alternative zum Dollar zu bieten und jetzt hat man mal die Chance und lässt sie mal wieder nicht, greift sie mal wieder nicht oder darf sie nicht ergreifen.
Ja, das wäre eine große Chance gewesen. um ein Statement zu machen, der Euro ist nicht politisch. Der Euro ist einfach eine Währung, die stabil ist und unter allen Umständen ihren Wert behält. Das wäre das Statement gewesen.
Das war mal die Idee. Das war mal die Idee, Lucius. Das war, deswegen muss ich immer, die Bitcoiner prügeln mich immer, aber ich sage, ich habe mal gesagt, der Euro war der Vorläufer von Bitcoin, weil der Euro hatte diese Idee einer regelbasierten supranationalen Währung mit klaren Vorgaben, einer Preisstabilität und Regeln, ja, die man einhalten muss. Aber all das ist halt gebrochen worden und jetzt ist es alles nur noch irgendwas. Also ich kann das auch, ich tue mir wahnsinnig schwer, da noch für den Euro einzutreten und wir haben ja auch angefangen unser Gespräch mit deiner Skepsis. Jetzt ist es ja so, dass die Schweizerische Nationalbank ist ja so wie ungefähr die japanische, aber aus anderen Gründen kauft ja auch schon Aktien.
Ja.
Kannst du erklären, warum?
Also ich glaube, also Sie sagen Diversifizierung zu und ich glaube, das ist einfach vor allem getrieben aus der Einsicht, dass wenn Sie nur Anleihen halten, dass Sie vermutlich Verluste machen werden und das politisch nicht so akzeptiert ist. Also mischen Sie Aktien bei, wo es wenigstens eine reale Rendite gibt und in der Vergangenheit ist es gut aufgegangen, weil mit diese Aktien, die konnten allfällige Verluste bei den Anleihen kompensieren. Also es hat tatsächlich einen Diversifikationseffekt. Und ich finde es absolut richtig. Also aus meiner Sicht könnte die Nationalbank noch viel mehr Aktien kaufen, weil das ist die bessere Anlage als eine Anleihe.
Und das heißt, weißt du, ob die Schweizerische Nationalbank Aktien hält von Firmen wie Tesla oder MicroStrategy, die bereits große Bitcoin-Exposure haben?
Ich gehe davon aus, dass Tesla im Portfolio drin ist. Das ist irgendwo öffentlich einsehbar. Es gibt sicher große Apple, Microsoft, also alle großen Tech-Aktien sollten da drin sein.
Ja, das ist wahrscheinlich, das Depot sieht aus wie so ein Robin Hood Reddit Trader, nicht? Das ist so ein Tesla, Microsoft, Apple, Amazon, also die ganzen Stocks. Ja?
Also sie versuchen das schon zu gewichten. Eigentlich bilden sie einen Index nach, ohne direkt einen Index zu kaufen, sondern selbst. Und dann gibt es ein paar Ausnahmen. Ich weiß nicht, ob sie Waffenindustrie oder so kaufen, aber das ist eigentlich sehr möglichst neutral.
Das heißt, das ist hochinteressant. Das heißt, die Schweizerische Notenbank kauft ihren eigenen Index und macht quasi Jack Bogle, ETF, Index Investing, aber auf eigene Kosten und nicht noch zusätzliche Gebühren und nach den eigenen Regeln. Das heißt, sehr interessant. Muss ich mir mal genauer anschauen, was da eigentlich die Strategie dahinter ist. Ja. Jetzt würde ich noch ganz gern so zum Abschluss zurückkommen. Du hast gesehen, du bist 2011 zu Bitcoin gekommen, hast dich dann später, hast aber noch studiert, als du schon quasi Bitcoiner warst. Also das war nicht gleich eine Karriere für dich. Wie war das, Volkswirtschaft im Nachhinein zu studieren?
Ich glaube, es war sehr gesund, weil es hat mir eine weitere Perspektive gegeben. Ich habe davor ja Informatik studiert und wenn man aus der Sicht der Informatik hat man ein etwas, ich würde mal sagen, mechanisches Weltbild, if, then, else und so weiter. Also es ist ein prozedurales Weltbild. Und die Ökonomen arbeiten mathematischer und haben andere Prinzipien. Und eines der wichtigsten Prinzip ist Anreize. Also die Ökonomen führen alles menschliche Verhalten irgendwie auf Anreize und Nutzenmaximierung zurück. Und das spielt ja gerade in der Blockchain Blockchain-Technologie eine sehr wichtige Rolle. Die meisten Blockchains, die funktionieren nicht nur technisch, sondern die basieren auch auf ökonomischen Anreizen. Und man muss die Technologie und die Anreize korrekt verstehen, um beurteilen zu können, ob ein System wie Terra Luna funktionieren kann.
Und hast du das vorher schon verstanden, dass es nicht funktionieren kann?
Also das war eigentlich eine Kopie vom Iron Coin, der kollabiert ist. Einfach ein bisschen komplexer, damit man es nicht gleich durchschaut. Das, aus meiner Sicht, also das Grundprinzip ist ja, dass man hat zwei Währungen, der Terra, der ein Dollar wert sein soll, und der Luna, der gedruckt wird, um den Terra zu stützen. Und das geht so lange gut, wie der Luna nicht schneller gegen Null fällt, als sie ihn drucken können. Und irgendwann, wenn es zu schnell runtergeht, dann kommen sie nicht mehr nach und dann kollabiert das System. Und ich habe mir sogar überlegt, wie man das am besten shorten könnte, um auf einen Kollaps zu wetten, aber ich bin da nicht sehr weit gekommen, weil das eine ist mal eine Idee zu haben und das Gefühl, das könnte irgendwann kollabieren, und das andere ist dann die Execution, und Execution is King. Also nur eine Idee zu haben, da kann man sich noch nicht rühmen.
Kann man das nicht einfach auf, keine Ahnung, auf Binance oder so shorten? Ich bin da jetzt auch kein Experte.
Ich war mir nicht so sicher. Ich habe mehr in Richtung geschaut, kann man aus dem Protokoll heraus short gehen in großen Mengen.
Das ist wieder der Techniker in dir. Du wolltest den Scam selbst austricksen. Verstehe, okay. Aber hast du andere derartige Projekte im Auge, wo du sagst, da hast man unter den Top 20 also, oder den Top 50 Kryptowährungen, wo du auch dir Sorgen machst, dass die kollabieren könnten?
Jetzt nicht konkret. Es gibt natürlich Projekte, es können nicht alle langfristig überleben. Und das ist aber einfach eine Konkurrenzsituation. Es gibt große Projekte, wie die bekannt sind, wie Ripple und Tezos und so weiter, die alle irgendwo an etwas arbeiten und eine große Kriegskasse oft auch noch haben von ihrem ICO, aber die sich trotzdem stark anstrengen müssen, um eine Nische zu finden, in der sie eine Daseinsberechtigung haben. Ich denke, für Bitcoin ist die Nische klar, das ist heute vor allem digitales Gold. Mhm. Für Ethereum ist, würde ich sagen, ist es digitales Öl oder da sind die Smart Contracts am Laufen. Und digitales Gold kann man nicht mehr ablösen, weil niemand kann im Nachhinein eine noch ältere, etabliertere Währung schaffen. Aber Ethereum muss aufpassen, wenn die einen Fehler machen, dann könnten sie abgelöst werden und dann könnte was anderes kommen, das besser funktioniert. Aber es ist die zu lösenden Probleme sind einfach grundsätzlich schwierig und man sieht es ja auch mit Netzwerken wie Solana, oder Binance Chain, die weit weg von dezentral sind.
Ja. Bist du als Oldschool-Bitcoiner mit dieser Entwicklung von Bitcoin eigentlich zufrieden? Du hast am Anfang gesagt, okay, B2B Cash ist jetzt nicht etwas, das im Alltag eingesetzt wird. Ich muss sagen, als Laie, als technologischer Laie, ich sehe im Lightning-Netzwerk schon so eine Renaissance von Bitcoin. Also zumindest man kann es wieder demonstrieren. Ja, hol mal dein Handy raus, installier die App, ich schicke dir 5 Cent rüber. Und dieser Moment, dieser Aha-Moment, der ist jetzt wieder da. Den gab es eben eine Zeit lang nicht so.
Ich habe mich mit der Entwicklung wieder angefreundet. Ich glaube, es war um 2016, da war dieser Block-Size-Streit. Und das war sehr wüst und das hat mich enttäuscht und ich habe mich dann auch von Bitcoin ein bisschen abgewendet und Ethereum zugewandt, weil es eigentlich Bitcoin und Blockchain ist für mich eine offene Technologie, sollte eine offene Debatte möglich sein, aber im Bitcoin-Forum auf Reddit wurde jede Meinung, die gesagt hat, wir müssen die Blockgröße erhöhen, wurde gesperrt. Im Bitcoin-Tag-Forum bin ich bis heute gesperrt wegen einem Kommentar. Da hat jemand einen Rant gemacht und gesagt, warum können wir das nicht offen diskutieren? Die Entwickler sind ein bisschen verbohrt und gehen nur in eine Richtung. Die akzeptieren keine andere Meinung. Und ich habe nur geschrieben, I fully agree with you, Alex. Und dann wurde ich gesperrt. Und ich habe zweimal das versucht zu appealen und gesagt, wieso habt ihr mich wegen dem gesperrt? Aber ich habe keine Antwort gekriegt. Und das hat mich enttäuscht, weil das ist nicht eine offene Kultur. Was ist Open Source? Und Bitcoin ist für mich etwas, das vom Geist her offen ist und wo man frei, es geht um Freiheit und dazu würde für mich auch gehören freier Wettbewerb der Ideen und dass man die diskutieren kann, aber das wurde da sehr aggressiv unterbunden.
Okay, du warst eher auf der Big Blocker-Seite damals.
Ja, aber ich habe auch. Ja, aber die Projekte Bitcoin Cash, das wollte ich auch nicht. Das ist, ja.
Das heißt, du siehst jetzt weil man könnte ja argumentieren, okay, es gab diese Abspaltungen, es gab Bitcoin Cash und die anderen, wie sie auch immer heißen, und der Markt hat entschieden, er will die Big Blocks nicht.
Ich glaube, und das können wir natürlich nicht im Nachhinein testen, wenn Bitcoin die Blocksgröße erhöht hätte auf, sagen wir, 4 oder 8 Megabyte, dann hätte man zu diesem Zeitpunkt, als eine Boomphase war, sehr, sehr viel mehr Transaktionen abwickeln und sehr viel mehr zur Adoption beitragen können. Man hat hier das Momentum gebrochen. Das war damals, 2016, ist man einfach ans Limit gekommen. Und ich weiß nicht, ob dieses Momentum wiederkommt, weil die Leute benutzen jetzt andere Blockchains. Und man hätte dort sich Zeit kaufen können durch eine größere Blockgröße, um andere Entwicklungen. Damals hat es geheißen, Lightning is just around the corner. Das war vor 6 Jahren. Und jetzt haben wir es langsam. Die Entwicklungen, die gehen immer viel langsamer, als man denkt. Und man hätte sich durch höhere Blöcke, größere Blöcke, hätte man sich Zeit kaufen können. Aber das war, wäre eine, hätte einer Strategie entsprochen, einfach die Adoption priorisiert hat. Die Strategie, die verfolgt wurde, ist die Priorisierung von Stabilität. Und vielleicht war das im Rückblick nicht das Schlechteste. Wir haben ein System, das immer noch funktioniert. Wir haben digitales Gold, das sehr verlässlich ist.
An dieser Stelle muss ich mich jetzt entschuldigen. Wir haben zum ersten Mal in der doch noch relativ kurzen Geschichte dieses Podcasts, dieses YouTube-Kanals, das Signal verloren. Die Software hat uns im Stich gelassen. Wir haben die letzten 5 Minuten des Gesprächs verloren. Ich glaube aber nicht, dass wahnsinnig viel sozusagen noch fehlt in dieser ganzen Sache. Auch das, was wir am Schluss angesprochen haben, die Blog Size Wars, da hat Lucius noch seine Sicht der Dinge uns mitgeteilt. Und beim nächsten Mal können wir das gerne nochmal wiederholen, da gerne nochmal einsteigen. Ich hoffe, euch hat das Gespräch gefallen. Freut mich auch, wenn ihr ein Like da lasst, ein Subscription da lasst, ein Abo da lasst und wir sehen uns beim nächsten Mal. Danke fürs Zuhören bei dieser Folge von Was Bitcoin bringt. Wenn es euch gefallen hat, bitte hinterlasst uns 5 Sterne bei Apple und bei Spotify, folgt uns auf YouTube, schickt uns eure Eindrücke, eure Ideen, eure Anregungen, eure Vorschläge für Gäste und natürlich auch eure Kritik an hallo@wasbitcoinbringt.com. Was nicht unerwähnt bleiben darf, natürlich auch Value for Value. Dieser Podcast läuft über das Lightning-Netzwerk in allen Kanälen. Man kann streamen, man kann spenden. Es gibt einen Spenden-Button auch auf wasbitcoinbringt.com inzwischen. Und diese Dinge sind auch wahnsinnig motivierend, wenn da ein bisschen was reinkommt, wenn jeder das nutzt. Es macht wirklich viel Freude, als Bitcoiner für Bitcoiner zu arbeiten.
Die Veröffentlichungen in diesem Podcast sowie die darin enthaltenen Hinweise, die im Begleitmaterial gesetzten Links, dienen ausschließlich Informationszwecken und stellen weder eine Anlageberatung, Anlageanalyse noch eine Aufforderung oder Empfehlung zum Erwerb oder Verkauf von Finanzinstrumenten dar. Insbesondere kann eine Anlage oder sonstige Beratung dadurch nicht ersetzt werden. Die in den Veröffentlichungen erhaltenen Angaben basieren auf dem Wissensstand zum Zeitpunkt der Ausarbeitung und können jederzeit ohne weitere Benachrichtigungen geändert werden. Die Inhalte richten sich ausschließlich an natürliche Personen. Es wird keine Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der zur Verfügung gestellten Informationen, Informationsquellen, daraus resultierenden Haftungen oder Schäden jedweder Art übernommen. Eine Haftung für leicht fahrlässiges Verhalten wird jedenfalls ausgeschlossen.